defending institutions just because they exist when they are clearly not solving the most existential crisis our species has ever faced is simply unacceptable. So we need to use elections to represent that there is an anti-system. Maybe it's not in the ballots, but it exists socially and it needs to manifest. It also needs to manifest to take out the far right and to be the true opposition to fascism.
Unter Palmen, der Podcast wird euch präsentiert von dem gemeinnützigen Verein Argument Utopie.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode vom Unterpalmen-Podcast, dem Podcast für Politik und Kultur in und um Wien. Diesmal haben wir kein Interview für euch. Stattdessen haben wir für unsere Season-Mahlzeit, in der wir uns mit der politischen Perspektive auf Ernährung und Essen befassen, den People Summit Against EGC besucht. Diese Gegenkonferenz zur Europäischen Gaskonferenz, die jährlich in Wien vom Gas Council veranstaltet wird, einem globalen Netzwerk von hochrangigen EnergielobbyistInnen und FinanzinvestorInnen, fand dieses Jahr vom 22. bis 24. März statt. Wir waren vor Ort und haben mit OrganisatorInnen, Aktivisti und TeilnehmerInnen gesprochen. Im zweiten Jahr in Folge hat sich ein Bündnis von Aktivisti gefunden, die das intransparente Geschacher hinter verschlossenen Türen erneut nicht unkommentiert stehen lassen wollten. Max, der Sprecher des People Summit und nebenbei bei ATTAC aktiv, erinnert sich an die Entstehung des Gipfels letztes Jahr.
Also als wir das erste Mal drauf gekommen sind, dass sich jährlich die großen Gaskonzerne, Lobby, Banken, Finanzinstitute und auch Vertreterinnen von verschiedenen Ministerien oder EU-Institutionen in Wien treffen, um Gasdeals auszuhandeln, war, glaube ich, klar, okay, es braucht eine Form von Protest. Wie diese Form von Protest dann aussehen sollte, wurde dann über die Zeit irgendwie sich immer mehr mit beschäftigt und war auch, glaube ich, relativ klar, okay, dass es da Aktionen zu geben soll. Was darüber hinaus aber, und das haben wir dann gemerkt, gefehlt hat, ist eigentlich die inhaltliche Auseinandersetzung auch mit dem Thema, weil viel zu oft ist es ja noch gar nicht behandelt. Menschen wissen noch gar nicht, was ist das Problem eigentlich hinter der Förderung von Gas, also Erdgas vor allem, aber auch Flüssiggas oder auch grünem Wasserstoff, der auf dieser Konferenz viel diskutiert wird. Und ja, und da wollten wir einfach sehr viele Bewegungen zusammenbringen, um sich nicht nur dem Thema mal zu widmen, sondern auch darüber hinaus mit allen verknüpften Themen zusammenzusetzen und zu diskutieren. Das heißt, letztes Jahr sind wir dann zu der Entscheidung gekommen, es braucht eine inhaltliche Auseinandersetzung, strategische Auseinandersetzung und haben aufgerufen zur Gegenkonferenz, also dem Counter Summit, weil wir wussten, okay, es wird Proteste geben, aber wir wollen auch daneben einen Raum schaffen, wo diskutiert werden kann und an Alternativen gearbeitet werden kann. Und damit war der erste Gegenkonferenz schon ins Leben gerufen und war auch sehr erfolgreich letztes Jahr, dem Wochenende vor der European Gas Conference, und haben da verschiedene Bewegungen, Housing, feministische Gruppen, sehr viele Gruppen, die zu globaler Gerechtigkeit, antikolonialen Kämpfen und ganz vielen anderen Themen arbeiten, zusammengebracht und ja, sehr viele spannende Sessions gehabt, durchgeführt und auch neue Verknüpfungen aufgebaut, ja.
Dabei sind die großen Proteste gegen die European Gas Conference im letzten Jahr im Gegensatz zu heuer nicht vollkommen ohne Repression verlaufen.
Ja, also das hat jetzt weniger die Gegenkonferenz getroffen, mehr die Proteste im letzten Jahr. Wir von der Gegenkonferenz haben wenig gespürt. Für uns gab es massiv guten Zulauf, sehr gutes Feedback. Ich denke, wir haben alle Personen, die da waren, haben sich größtenteils sehr wohl gefühlt. Die Proteste haben leider ziemlich große Repression letztes Jahr erfahren. Vor kurzem wurden aber endlich auch alle Anklagen fallen gelassen. Das heißt, die Personen, die angeklagt und damals sogar auch inhaftiert wurden, jetzt eben auch gerichtlich bestätigt, völlig zu Unrecht. Und das war ja mal wieder ein weiterer Versuch, die Klimabewegung zu kriminalisieren. Legitimen Protest tatsächlich in dem Fall auch per Gewalt zu beenden.
Während am 27. März dieses Jahr wieder 500 bis 600 Menschen auf den Straßen Wiens protestiert haben, hat die inhaltliche Auseinandersetzung mit der Gaskonferenz am Wochenende vorher stattgefunden. Die OrganisatorInnen des People Summit haben Gruppen und ReferentInnen aus der ganzen Welt für Paneldiskussionen, Vorträge und Workshops über 3 Tage verteilt versammelt.
Also die Zusammenstellung der ganzen Gruppen, das hat sich alles organisch ergeben. Wir haben, glaube ich, offengelegt, so hey, wir machen das. Es gab ein paar Gruppen aus Wien, aus vielen verschiedenen europäischen Ländern, auch über Europa hinaus, die von Anfang an irgendwie Bock drauf hatten und das auch am Schirm haben, was hier passiert auf dieser European Gas Conference, und waren dann sofort Feuer und Flamme zu kommen, nach Wien zu kommen, als wir gesagt haben, hey, wir können den Raum irgendwie bereitstellen. Und daraus haben sich dann ganz viele Verknüpfungen ergeben. Irgendwie eins hat zum anderen geführt, auf viele Klimacamps, auf COPs, auf verschiedenen Vernetzungstreffen, Konferenzen, linken Räumen, die Vernetzungen, die es schon gab oder auch neue, ja, wurden dann einfach, ich sag mal so, intensiviert. Ja, dann gab es viele Vorbereitungstreffen und wir haben einen offenen Call rausgeschickt und haben geschaut, was passiert, wer sich alles meldet und Bock hat, Workshops auszurichten, Paneldiskussionen, Kulturveranstaltungen, Filmscreenings. Und im ersten Jahr hat das schon super funktioniert, dieses Jahr sogar noch besser. Wir hatten sehr viele Vorschläge, mussten leider einigen absagen, aber ich glaube, es sind trotzdem die meisten gekommen, weil es eben ganz viel Raum gab, um auch die eigenen Erfahrungen, die eigenen Projekte so einzubringen.
Einen der Workshops dieses Jahr hat João Carmago von Ripple Effect aus Portugal am Samstagmittag gehalten.
My name is João Carmago. I come from Portugal, from a collective called The Maximal. And I also run a strategic comms organization called Ripple Effect. And we're going to do the presentation today here about climate justice and elections, and how we can interact with elections, because it's tricky, as most of us are not party members, but still the movement needs to use elections as a key moment to push, to break the this rotten consensus that is growing, that climate chaos can't be stopped. Yeah, Climaximo is an anti-capitalist grassroots movement in Portugal. It's 6 years old now. We have started in the struggle against oil and gas contracts that existed in Portugal, but became a much broader. We were never an environmentalist movement. We were very, from the start, climate justice. And we have built coalitions, and we have built a lot of, supported a lot of other collectives also getting bigger. And now we are fairly strong and fairly big in Portugal, and we have always strived to have as much international coordination and articulation as possible, as we know that it makes no difference to just win in one country. We need an international movement, because this is an international issue. Yeah.
Im Superwahljahr 2024 werden weltweit 3,6 Milliarden Menschen, das sind ca. 45% der Weltbevölkerung, wählen dürfen. So auch in Österreich, wo sowohl die EU-Wahl wie auch die Nationalratswahl ansteht. João plädiert in seinem Workshop, den Wahlen ihre scheinbare heilige Unantastbarkeit zu nehmen. Stattdessen sollen KlimaaktivistInnen die Wahlen und die damit erzeugte mediale Aufmerksamkeit nutzen, um die Klimakatastrophe prominent zu platzieren und Druck auf die Öffentlichkeit und die Politik auszuüben. Denn das derzeitige politische und wirtschaftliche System kann die Krise nicht beheben, sondern hat sie verursacht und verschlimmert sie weiter. Daher benötige es, laut João, eine linke Antisystembewegung, die Rechten und rechtsextremen AkteurInnen diesen Raum des Antisystems streitig macht.
Unfortunately, we see that even the parties that do acknowledge the existence of climate change tend to present conservative programs in that regard, namely not achieving the necessary cuts in emissions in a science compatible way. So we see this complete inconsequence. So it becomes like a dissonant. You do an analysis, but then you don't take the necessary steps out of it. And the key reason is because we all know that to achieve these cuts, we need a revolution that overthrows this system, because the system needs emissions, needs fossil fuels, needs to keep this, all of this destruction ongoing and permanently happening and growing. And so it's very important to first push our allies into having climate compatible programs, because that is also the anti-system space that is being left open for the far right. And defending institutions just because they exist when they are clearly not solving the most existential crisis our species has ever faced is simply unacceptable. So we need to use elections to represent that there is an anti-system. Maybe it's not in the ballots, but it exists socially and it needs to manifest. It also needs to manifest to take out the far right and to be the true opposition to fascism, which is always a tactic that capitalism resorts to in times of crisis, and there's never been a crisis like this one.
João Camargo erwartet zwar einen Rechtsruck bei den anstehenden Wahlen, dennoch sieht er in ihnen die Chance, sie für den politischen Kampf eines linken Antisystems zu nutzen. Während er den Workshop im slowenischen Club abhält, zieht zum zweiten Mal die Demokratie verteidigen Demonstration durch Wien. Ein breites Bündnis von Vereinen, Kulturinstitutionen und auch Parteien, namentlich SPÖ, Grüne und NEOS hatten aufgerufen, ist mit tausenden Menschen vom Wiener Platz der Menschenrechte zum Ballhausplatz gegangen. Die Demo war bedeutend kleiner als im Jänner, als sich als Reaktion auf die Korrektivrecherche zu einem Treffen in Deutschland von AfD, CDU und rechtsextremen Aktivisten wie Martin Sellner von den Identitären bis zu 80.000 Menschen vor dem österreichischen Parlament versammelten. Die Stimmung diesmal war wegen des Regens und der Kälte eher ruhig. Dennoch wurde beispielsweise lautstark vom Balkon des Volkstheaters Bertolt Brecht zitiert.
Aber wie kann ich essen und trinken, wenn ich es dem Hungernden entreiße, was ich esse, und mein Glas Wasser einem Verdursteten fehlt? Und doch esse und trinke ich. Wirklich, wir leben in finsteren Zeiten. Aber wir sagen, wir wissen sie noch. Ich mag keinen Rassismus. Ich mag keinen Rassismus.
Dranbleiben. Nach einer kurzen Unterbrechung geht es weiter.
Hey, wenn dir diese Folge gefällt, dann abonniere uns doch in deiner Podcast-App. Wir sind ein unabhängiges Projekt und damit auf die Unterstützung durch HörerInnen wie dich angewiesen. Empfehle uns deinen FreundInnen und Verwandten, gib uns 5 Sterne und wenn möglich auch eine Spende. Wenn du mehr über unseren Verein Argument Utopie und unsere Zeitung Unterpalmen erfahren willst, dann besuche uns auf unterpalmen.net. Bussi Baba und bleib süß!
Der People's Summit hat, wie von Max beschrieben, zuvorderst das Ziel, eine Gegenöffentlichkeit zur europäischen Gaskonferenz zu schaffen. Energieversorgung und Energiesicherheit soll nicht hinter verschlossenen Türen, sondern transparent und offen zugänglich diskutiert werden. Wissensaustausch und Vernetzung stehen im Vordergrund, statt Profit und Geschacher.
Ganz simpel gesehen, auf der European Gas Conference kosten die Tickets 3.500 bis 4.000 Euro. Dort kommt das Who is Who der Lobby hin, das heißt CEOs, das heißt Leute aus großen Banken, Investmentfonds wie BlackRock, ING oder auch der Raiffeisenbank und noch ein paar Vertreterinnen von Ministerien oder politischen Institutionen. Ja, erstmal wer sich das leisten kann mit ganz klaren Profitinteressen, um weitere neue Gasdeals abzuschließen. Und bei uns ist es ein offener Raum, alle sind willkommen, die Lust haben, an einem gerechten Energiesystem oder einem gerechten, wirklich sozial-ökologischen Umbau gemeinsam zu kämpfen. Ja.
So Auch Tilda, die extra aus Salzburg gekommen ist, um Aktivisti vom letzten Jahr wiederzutreffen und auch neue Menschen kennenzulernen, wie sie beim gemeinsamen Abendessen für alle TeilnehmerInnen des People's Summit im Prospekthof der Akademie für Bildende Künste erzählt.
Hi, ich bin Tilda. Ich bin in Salzburg aktiv und bin hier, weil ich letztes Jahr schon da war und es eine super crazy Atmosphäre war. Ganz viele tolle Menschen zusammengekommen sind. Ich mich letztes Jahr schon so wohl gefühlt habe und irgendwie empowered gefühlt habe. Und es war dieses Jahr genauso. Und ja, also noch mehr Menschen kennenzulernen, wieder alte Bekannte wiederzutreffen und wieder neue Inputs mitzunehmen.
Auch Miriam hat mit einigen ihrer StudienkollegInnen die Reise aus Amsterdam nach Wien organisiert. Sie konnten sogar ein kleines Reisebudget von ihrer Universität herausschlagen, wie sie erzählt, da sie die Inhalte der Gegenkonferenz auch für ihr Studium der internationalen Entwicklung nutzen können und wollen.
At my university, me and a few other students initiated going here. And along with that, we brought some other students from our class with us. And I think it was a very good opportunity to learn more and let everyone go to different events and then share afterwards. So it's sort of maybe a community building thing, but also learning more things related to our studies. So we're studying international development and it's our study is pretty related to these topics about climate justice and transitions and things like that. So it's very interesting for us to come here and hear such different perspectives and to meet so many people and see different NGOs and it's a very good learning experience.
Miriam betont die Notwendigkeit einer internationalen Gegenkonferenz, da beispielsweise die Finanzierung der Gasindustrie EU-weit und sogar global organisiert ist, wie sie bei der Gegenkonferenz gelernt hat.
For instance, the ING, the biggest bank in the Netherlands, they're the biggest financiers of the gas industry. That I just learned here at the summit. I didn't know that before. I'm more willing, for instance, now to go to protest for the ING because I'm aware that there are a lot of protests against them.
In der inhaltlichen Auseinandersetzung mit der Europäischen Gaskonferenz wurde sich nicht eng auf Gas als Heiz- und Energiemittel beschränkt. Stattdessen wurde Energieversorgung breiter gedacht und beispielsweise Liefer- und Produktionsketten betrachtet, aber auch Abhängigkeiten und akutpolitische Themen. So hat für den Sonntag die Amsterdamer Orga ACID zu einem Detektivspiel geladen.
It's way bigger of a problem. It's not just one company, it's not just a small solution, it's a whole global food system. And that's why we've gathered you here, because we need your help to look into all these different aspects of the problem. So we need your help to uncover Yara.
Die Workshop-TeilnehmerInnen haben sich mit Nahrungssicherheit und synthetischen Stickstoffdüngern beschäftigt und die fossile Produktion dergleichen enthüllt. Dabei wurde insbesondere auf die Verstrickungen von Düngerproduzenten, im Speziellen das norwegische Unternehmen Yara, und Lebensmittelkosten und Nahrungssicherheit geschaut. Durch ihre monopolistische und kartellgleiche Aufstellung haben diese Unternehmen die Möglichkeit, gerade Krisenzeiten auszunutzen, um ihre Profite extrem zu steigern. Als unterstützende Detektive haben die Interessenten im Workshop einer ForscherInnengruppe geholfen, die verdeckten Netzwerke aufzudecken.
How is this for I found the section on Salus inflation interesting. Nitrogen fertilizer is mostly based on gas and wholly dependent on gas. So already in the gas sector, you have companies making extreme price increases which don't reflect reality. Like the gas price increases at the start of the Ukraine war. The fertilizer industry is wholly dependent on gas. So they also make extreme price increases and they use this opportunity to make even bigger price increases than would be necessary. So you have like on multiple steps, this expansion of margins.
Yeah, and this is the thing that they do, that they spin this narrative that we have a price crisis and a food crisis where farmers can't afford to buy the fertilizer they need and people can't afford to buy the food they need. But this is really mainly because they drive the prices higher than they need to. So they are both saying that their own product is really crucial and that there's a crisis, but at the same time, they have higher revenues the last 3 years than ever before. Mm. So they're really like spinning the narrative opposite of what's actually happening.
Yeah. I wanted to add, because this is the same topic, that they are learning so much, and they, especially in 2023, they had, before COVID, they had an average of around $14 billion. 2021, they had 28, double, and 2022, they had 49. So it's already three times or even almost four times. And so the farmers cannot afford this high prices, and so they are they take less fertilizer, and so they also earn less food, and this is, makes the prices. So what do you want me to write?
No, food shortage, price crisis.
Yeah, it's not a food crisis, it's a price crisis.
Price crisis.
It's a profit-hungry crisis. Yeah.
But I think the basic crisis is that they spoil the earth. So if you are once in this circle to use fertilizer, you can't come out.
Yeah.
So they trap farmers into independence. And I think another aspect of them being a cartel that I don't know if is mentioned in the articles is that I remember that Yara has spent since 2019, or until it was for some span of years, spent 11 million euros lobbying for gas in the EU. So they're also doing a lot of like industry lobbying and influencing governmental choices.
Pauline und Siri von ACID erläutern ihre Kampagne für Dünger frei von fossilen Rohstoffen und warum sie für Ernährungssouveränität kämpfen.
So, my name is Pauline, and I'm the campaign coordinator of the organization. It's called ACID. It's a small grassroots organization. It's based in Amsterdam. It's a small, let's say we are all like a group of young people, but it has a long history. We have been around since 92 actually.
And my name is Siri, and I am working on different things in ACID. So I work on the campaign, or it's called Fossil Free Agriculture. So it's against fossil fertilizers. And then I also work in the events working group, where we plan events related to agriculture and to food. And then I'm also working on the program for the Food Autonomy Festival. And that's a festival that we organize every June. I think it's the 8th edition this year, mm-hmm. where we bring people together to learn about these topics related to food and agriculture.
Maybe let's try to have first the overview of what we do. As you already mentioned it, it's an organization that has campaigned for a long time against corporate control in food systems. There have been many campaigns going on, like before there was a focus on GMOs, also on seeds. And recently, since 2019, the focus has shifted to, as Siri mentioned it, the topic of synthetic nitrogen fertilizers. And through this topic, we try to show the links between energy and food systems, and therefore also building movement power to unite two different movements that sometimes don't realize to what extent they are interlinked, to what extent their fights are interlinked. These movements are the anti-gas movement, climate justice movements, and the food sovereignty movements. Our organization, it's doing a split between these different movements. We have both collaborations with small-scale farmers that are part of the of a bigger agroecology network, and we also attend these kind of events where we can build more connections to groups fighting fossil fuels, for example. So on the one hand, we try to bring the topic of food to these kind of environments where people are more interested in the topic of fossil fuels. And on the other hand, we show also the connections in the agroecology network, on like the interest of connecting more to the climate justice movement in order to build power against corporate control. We both try to show what the problem is, but also what the solutions are. So on the one hand, we work showing what the problem is with the fertilizer industry, and on the other hand, we are trying to highlight and support the alternatives that already exist, because that's something that is quite important with agriculture, mostly at a local scale in the Netherlands. These two kind of aspects of what we do are done through different activities, such as direct action, often in collaboration with other groups, because we're quite small. We do narrative work, a lot of non-formal education, such as a workshop that we just did today, through fun activities. Like today what we did was a sort of interactive investigative reading group. And three, we try to practice solidarity in many ways, including with small-scale farmers.
And this year specifically, we really decided to, we want to politicize food, because this is something that's often not talked about and is often not mentioned in the climate movement, as Pau said. So we have three themes. It's to talk about social justice in the food system, fight agrochemical companies.
Yeah, and fossil fuels simultaneously.
Yeah, and practice food alternatives, practice food autonomy. So more practical ways of seeing it, of learning about soil or learning about how you can practice food autonomy. Yeah.
Can you give an example of this practice work?
I just want to say we don't do it ourselves. We're not a collective of farmers, for example. Even if many of us have an interest in agriculture and growing food and sometimes do it on our free time, what we do is to be aware of the alternatives that are out there, like in the Netherlands, for example. Sorry, one of the initiatives we have our closest relation to, for example, is called PLUC. Their model is called Community Supported Agriculture. And to just summarize what they do in the outskirts of Amsterdam is they have a collective and participatory farm that uses zero chemicals and practices agroecological farming practices. They basically grow food without pesticides, without fertilizers, using what we call rotative systems, intercropping, and all these kind of more, natural technologies that are respectful of the environment on one hand, but also they're doing that in a participatory way. So they are growing vegetables, and they have members that receive always the vegetables that they're growing, like seasonal ones. And one thing that is interesting is that that's also a model that allows to spread the risk between the producers and the consumers. It's a sort of let's see it as a sort of participation in which the risk, investment risk are shared at the beginning. It's not because they grow less food that they have to bear the causes of it. The years that they grow less food, the consumers are going to get less food, for example. If there is more food, they're going to get more, for example. So they share both the benefits and the cost. And this allows to build more resilient food systems, for example. But they also have, for example, systems of solidarity payment, where people can contribute with whatever they have to pay is adapted to how much money they earn. So it's one concrete example on how to build more just and sustainable food systems. And this is just one of them. There is a whole network of community-supported agriculture projects.
And now maybe to your role here for this Panto Summit, maybe you can just say a bit about the workshop we just did. So what was the topic about, and what's maybe the main takeaway you want to emphasize on?
We had an investigative-style reading group where the concept was that we presented a crime case, and then we invited everyone in the room to come and help us find evidence and investigate certain aspects of this crime case. And our case was against the second biggest fertilizer company. That's called Yara. It's a Norwegian chemical company, and it relates to our campaign against industrial agriculture and specifically against fossil fertilizers, which Yeah, the thing with fossil fertilizers is that they're implicated in a huge system of industrial agriculture, of neocolonial dependencies, of soil depletion, also with ties to the gas industry. And what we found when we were working on this topic in our group is that it's such a vast topic and there are so many things. And yeah, we wanted to kind of give the space here to look into all of the intricate things and kind of get a broad overview of the topic. Because actually in the... This is, yeah, as we said, it's not something that we talk about a lot, food and fertilizers. And so we wanted to bring this to the conference or to the summit.
And maybe if I can summarize a main takeaway that is particularly relevant for the purpose of this conference, is that the gas industry, the hydrogen economy, and the fertilizer industry are intricately linked. So just to be short, fertilizers... Nitrogen fertilizers are just fossil fuels in another form. And hydrogen is the latest promise by the industry to decarbonize their production chain. But as we have heard from many other groups in this conference, green hydrogen comes with many difficulties, let's say. So it's basically a sort of fake promise, and it's maybe the main takeaway. We could go into many details, but like just keep in mind that energy and food systems really have to be thought about together in order to understand, to go towards a transformation. It's a systems that are completely linked in the way they function. And not only that, but also corporate control. The gas industry and the fertilizer industry have the same interest in maintaining gas lock-ins, for example.
Why is this topic a crime topic?
This company has presented itself as something good, and the fertilizer industry also presents itself as something good. So there is something hidden underneath the surface. There is something hidden underneath their lies, and it has been kind of an investigation to find out all of these things. Yeah, that are behind our activities.
And when we take the case of Yara, it's actually a company that has a really good reputation. Contrary to other companies, okay, let's take Shell and Total, like it's widely known that they're not good. But Yara is actually considered as an almost philanthropic company, actually, because their main narrative is we help to feed the world. Without us, we will not be able to feed the world. So that's the main narrative we try to dismantle. And also if you go, you click in their website, they have amazing marketing videos. So that's why we really have to, as you say, yeah, look underneath the surface and dismantle their narratives.
Yeah, cool. And maybe as the last thing, you're part of the Counter Summit against the European Gas Conference. Why is it important to have this Counter Summit?
It's very empowering. Honestly, I feel it's a hard balance to find between really gathering people that are really active in what they do and very knowledgeable, and at the same time making it accessible for new people to learn about these topics. And this summit has succeeded quite well. We were already here as an organization last year, so we were already at the first edition and found it super empowering, wanted to come back. Had seen fruits of building these alliances. For example, last year we came with the same message, but let's say we have even more information now. We have built more alliances, build a better narrative, have more information, and it's these kind of places that help us to do so. Like after the summit last year, some people came to our festival, for example. So it's really one of the places that allows to meet people that are really involved in those topics, and one of them is very empowering moments where you realize how many are you in this fight, and it allows also to just gain some motivation and reconnection to what you do, and to see the power of being all together. Because last year it was also, even for people who are campaigning against gas for years, like it allowed to see how much the movement had grown. And it's really cool that they did it again this year.
Wie Paulina und Siri von ACID ist auch Joao Camargo zum zweiten Mal nach 2023 beim People's Summit. Letztes Jahr lief der noch unter dem Namen Power to the People Konferenz. Und betont ebenso, wie wichtig es ist, dass man AktivistInnen versammelt, um gegen die European Gas Conference zu mobilisieren und eine Gegenerzählung zu bieten.
We've participated last year as well. We were part of the groups articulating internationally, and it was very important to have the mass actions that happened last year, and the effects, you can still see them happening this year. And also, it's interesting to have like the Counter Summit, because it allows for a space of debate and articulation that needs to accompany direct action. We need to reflect and to strategize more and more. And so I think it became a very important space. Also, it's a huge success that the conference was actually cancelled, because it means that real power can be derived from the actions that are set in place.
Denn die Ankündigung des Protests hat eben Erfolg gezeigt. Die European Gas Conference wurde von den OrganisatorInnen auf unbestimmte Zeit verschoben.
Ja, ich denke, das war einer der größten Erfolge, die wir über die Ankündigung der Gegenkonferenz wie auch der Proteste bzw. Demo erreicht haben, ist, dass die European Gas Conference abgesagt wurde. Wohin, auf wann und wo sie verschoben ist, weiß niemand. Die Kommunikation ist sehr, sehr, sehr limitiert. Aber das ist schon mal ein, glaube ich, großer Erfolg. Und darauf aufbauend, ja, wir machen morgen trotzdem eine Pressekonferenz, denn nur weil die jetzt nicht mehr vor Ort sind in diesen Tagen, heißt es nicht, dass die Gasprojekte und die ganzen grausamen Entwicklungen hinter diesen Deals verschwunden sind. Im Gegenteil, sie sind präsenter denn je und wichtiger, dagegen weiter zu kämpfen.
Dieser positive Impact des Protests und der produktive Ausblick in die weitere Arbeit, den der Sprecher des People's Summit Against EGZ, Max, formuliert, sind immens wichtig. Denn weiterhin ist der Kampf für echte und wirksame Klimapolitik nicht von Regierungen zu erwarten.
Ja, was ich mitnehme, ist, glaube ich, sehr viel Aufbau von neuen Beziehungen, Vertrauen, Möglichkeiten zu weiterer Zusammenarbeit, sehr viel neue Infos von, ja, einmal, was überall passiert, auch über die Klimabewegung hinaus, also welche Kampagnen sind da, welche Kämpfe gibt es gegen neue Gasprojekte, welche politischen Entwicklungen passieren in den verschiedensten Ländern Europas, in Kanada, in den USA, in vielen afrikanischen Ländern. Das sind alles ja, Orte, aus denen Aktivistinnen jetzt wirklich da waren die letzten 2,5 Tage und auch noch ein paar Tage da vor Ort sind. Das heißt, das nehme ich, glaube ich, mit diesem Aufbau hoffentlich von viel neuer Energie für die Bewegung, von neuen Ideen, von ja auch einer kritischen Auseinandersetzung damit, was wir in den vergangenen Jahren gemacht haben, was wir besser machen können, wie wir wirklich auch effektiv, aber auch resilient zusammenarbeiten können. Das heißt, ja, langfristig, nachhaltig als Bewegung ja auch politische Erfolge zu fahren, weil es die Dringlichkeit ist da, wir wissen, dass die Klimaerhitzung eskaliert, wir wissen, Energiearmut nimmt zu, wir wissen, die Ausbeutung von Ressourcen, auch unter dem Deckmantel der grünen Energiewende, nimmt massiv zu, das Stichwort Extraktivismus und kritische Rohstoffe. Das heißt, dort müssen wir einfach gemeinsam an einem echten Systemwechsel arbeiten, der auf sozialer und ökologischer Gerechtigkeit beruht. Und ich glaube, das war ein guter Schritt und hoffe, dass wir noch ganz viele Räume haben, um das gemeinsam weiterzugehen, sei es in Konferenzformaten, anderen Workshops, Vernetzungstreffen oder eben auf der Straße, auf Demos, in Aktionen oder anderen Protestformen.
Das war der Unterpalmen-Podcast. Diesmal mit einer kleinen Reportage vom People's Summit Against European Gas Conference. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen und dass wir euch unter anderem deutlich machen konnten, welche Rolle Gas und fossile Rohstoffe für zum Beispiel Ernährungssouveränität spielen. Wenn ihr mehr linke Perspektive auf Ernährung und Essen im Allgemeinen haben wollt, dann abonniert doch unsere Zeitung. Ich habe mir sagen lassen, dass die neue Ausgabe der Season-Mahlzeit schon gedruckt ist und mittlerweile zum Beispiel in der alten Mensa ausliegt. Oder hört rein in unsere neue Radiosendung Gestrandet, die wir jeden zweiten Donnerstag im Monat auf Radio Orange veranstalten dürfen.
Wenn du uns von Unterpalmen nicht nur hören, sondern auch lesen möchtest, dann abonniere doch unsere Zeitung und unseren wöchentlichen Telegram-Newsletter. Wir freuen uns über Spenden und neue Fördermitgliedschaften. Mehr Infos hierzu findest du auf unserer Homepage unterpalmen.net.